Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblings-Tech-Podcast der IT-Wendiff AG. Ich bin wie immer Alex und ich hatte ja in der letzten Folge mit dem Marco schon angekündigt, dass wir heute einen besonderen Gast für euch dabei haben. Ich unterhalte mich heute mit Professor Dr. Dennis Kenji Kipka zu dem Thema Zwischen Recht und Risiko, wie Cybersecurity zur geopolitischen Waffe wurde.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Und bevor es hier in der Folge so richtig losgeht, eine kleine redaktionelle Anmerkung. Der Dennis und ich, wir hauen ziemlich oft Ausfall bei Amazon ein. Und das ist natürlich nicht falsch, weil das ist definitiv ein wichtiges Thema gewesen. Zwischenzeitlich ist aber bei Cloudflare auch einiges passiert. Das haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Und ich möchte deswegen hier kurz darauf hinweisen, dass das, was wir über AWS sprechen, auch exemplarisch für Cloudflare oder auch für CrowdStrike seinerzeit zu sehen ist. Denn je weniger dezentrale Infrastruktur die Unternehmen und die Nutzer verwenden, umso größer ist natürlich das Risiko am Ende des Tages, dass dann aufgrund von zentralisierten Lösungen einfach auch natürlich die Ausfälle wesentlich mehr wehtun. So, und jetzt viel Spaß wirklich bei dieser Folge. Ja, und der Dennis, der ist bekannt aus Funk und Fernsehen, wie meine Oma immer früher gesagt hat. Es gibt, glaube ich, kaum eine Chance, ihn nicht irgendwo auf LinkedIn oder auf einem anderen IT- und Tech-Kanal mal zu sehen oder zu lesen. Kommt gut rum. Der hat auch zusammen mit dem Manuel Artuk, der ja hier in Folge 104 schon gewesen ist, einiges zu tun, gerade mit der AG Kritis. Und ja, Dennis, es freut mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest. Du bist viel unterwegs. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du und warum kommst du so viel rum?
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal, Alex, für die Möglichkeit, hier heute sein zu können. Danke für die Einladung in den Podcast. Also ich glaube, wir sind beide aus demselben Grund hier, nämlich es geht um Cybersicherheit, es geht um digitale Resilienz. Und ich kann ja einfach mal vorab ein, zwei Worte zu mir sagen, wozu du dich auch schon eingeladen hast. Also ich komme ursprünglich mal aus dem Bereich des technischen Datenschutzes raus. Das ist jetzt mittlerweile schon 15 Jahre her, als man wirklich noch gesagt hatte, Cyber Security, das sind irgendwie so technisch-organisatorische Maßnahmen, ja. Und heutzutage ist das natürlich ein ganz anderes Themenfeld, auch ein hochpolitisches Themenfeld mittlerweile geworden. Hab dann damals in meinem Rahmen eines Forschungsprojekts vom Bundesforschungsministerium die erste Umsetzung in Deutschland von der ersten Kritis-Gesetzgebung betreut. Und damals waren natürlich mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz noch sehr, sehr viele Betreiber extrem verunsichert, was jetzt irgendwie Stand der Technik bedeutet. Und manche haben auch gesagt, dass sie überhaupt nicht einsehen, warum wir jetzt irgendwie noch in Sachen Cybersecurity noch mehr Regulierung bekommen, noch mehr Pflichten bekommen. Ich glaube, heutzutage jetzt im Jahr 2025, 10 Jahre später, braucht man darüber nicht mehr debattieren, zumindest nicht an der Stelle. Ja, und dann habe ich halt diese gesamte Entwicklung begleitet, auch regulatorisch vom ersten IT-Sicherheitsgesetz kommend, so über die erste NIS-Richtlinie, dann kam ja irgendwann 2021 ein zweites IT-Sicherheitsgesetz. Und jetzt wurde ja vor wenigen Tagen, beziehungsweise gestern ja eigentlich schon, die NIS-2-Umsetzung in Deutschland, dankenswerterweise jetzt auch knapp ein Jahr nach der eigentlichen Deadline verabschiedet, das heißt, wir bekommen NIS-2 und da dreht sich natürlich sehr, sehr viel einerseits drum, aber andererseits, da komme ich auch so langsam zum Ende dessen, was ich eigentlich mache, sehen wir natürlich auch, dass ich kann noch so viel über sichere Produkte, sichere Prozesse sprechen. Wenn ich keine sicheren Produkte habe, dann hilft es mir an der Stelle nicht wirklich weiter. Und wir sehen ja eben immer mehr, dass auch Cyberangriffe deswegen erfolgreich sind. Nicht, weil jetzt ein Endunternehmen immer nur angegriffen wird, auch, aber nicht immer nur, sondern weil eben auch vielfach Dienstleister, Auftragsverarbeiter oder einfach Softwareprodukte, die in den Unternehmen eingesetzt werden, nicht sicher sind. Und das adressiert natürlich unter anderem der Cyber Resilience Act. Und was wir eben somit sehen und was eben so ein bisschen auch meine bisherige Entwicklung so geprägt hat, ist dieser Weg aus einem sehr, sehr speziellen Gebiet herauszukommen, wo sich irgendwie vor 15 Jahren nur die wenigsten, sag ich mal, interessiert haben, dass sich jetzt irgendwie so zu einer allgemeinen Daueraufgabe entwickelt hat. Und das ist ja auch das, was ich sehe und wo ich meine Forschung dran ausrichte. Das heißt, es ist nicht nur Cybersecurity, sondern digitale Resilienz mittlerweile geworden. Das ist eben auch einer der Gründe, warum ich zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen letztes Jahr das Cyber Intelligence Institute in Frankfurt gegründet habe, was eben genau diese Aufgabe hat, ganzheitliche, gesellschaftliche, digitale Resilienz umzusetzen, die sich eben durch Wirtschaft, Wissenschaft, Politik bis in die Zivilgesellschaft hinein erstreckt. So viel vielleicht, ein ganz kurzer Abriss zu dem, was ich mache.
Ja, vielen Dank. Ich finde das auch immer sehr beeindruckend, wie viele Themen du dir gleichzeitig draufschaufelst. Also du erzählst ja jetzt auch zuletzt auf der IZA, du hast bei uns auf der Veranstaltung letztes Jahr schon auch gesprochen und du hast auch in Regensburg auf dem Cyber Security Veranstaltung vom IT Security Cluster Regensburg gesprochen und man könnte ja meinen, irgendwann ist es doch mal gut. Also du bist ja im Prinzip wie so ein Mensch an der Klagemauer. Du erzählst jeden Tag die gleiche Story und die Leute kapieren es halt scheinbar nicht oder wollen es nicht kapieren oder stecken halt den Kopf in den Sand. Das ist das Schwierige dabei und denk mir so, weil du gerade gesagt hast, gestern NIS2, also zur zeitlichen Einordnung, wir nehmen heute am 14.11. auf, wenn jetzt irgendwas zwischenzeitlich passiert, was wir nicht wissen oder wissen können, wir haben keine Glaskugel und deswegen seht es uns bitte nach, aber nichtsdestotrotz, as we speak, Ludwigshafen ist offline, ja, also Ludwigshafen, die Stadtverwaltung, hat genauso einen Vorfall, scheinbar gerade, also ich habe jetzt keine Details dazu, was da genau die Ursache war, aber Punkt ist, die sind gerade nicht in der Lage zu arbeiten. Und das sind natürlich solche Sachen. Stadtverwaltungen, ja, ist auch kritische Infrastruktur. Habe ich auch mit Manuel drüber geredet in Folge 104. Und das sind halt schon Probleme, weil jetzt kann auf einmal vielleicht kein Bürgergeld bezahlt werden. Jetzt kann keine Gewerbesteuer eingetrieben werden. Und das sind alles so Punkte, die natürlich eine Stadtkasse relativ schnell leer werden lassen. Insofern sollte man natürlich da schon auch als kritische Infrastruktur oder Betreiber von kritischen Diensten, die ja durch die NIS2 adressiert werden, da sein Möglichstes tun. Und ich finde es halt einfach auch immer traurig, wenn man Unternehmen berät, wie wir, und sagt, pass auf, hier hast du ein Problem, bitte mach das. Und ich gucke täglich so über aktuelle Breaches drüber, was ist gerade so aktuell passiert, wer ist gerade wieder geleakt worden. Und dann sehe ich halt Unternehmen, die ich vor einem halben Jahr beraten habe, auch auf der Liste. Und dann rufst du da an und sagst, hey, kann ich helfen? Ja, nee, hier ist gerade wirklich Land unter. Also am liebsten würden wir die Firma gerade abfackeln, dann wäre es eine Warmsanierung, dann hätten wir es hinter uns. Und das ist halt genau der Punkt. Also man kann es nicht oft genug sagen. In der Hoffnung, dass es dann doch mal irgendwann in die Köpfe von den Leuten reinkommt, dass man sich da halt drum kümmern muss. Du hast gerade einen ganz wichtigen anderen Begriff schon gesagt, Resilienz. Deswegen auch der Titel zwischen Recht und Risiko, wie Cybersecurity zur geopolitischen Waffe wurde. Ich meine, ja, wir sind abhängig von vielen US-Clouds. Und wenn dann halt ein Donald Trump sagt, hier, Europa hat jetzt keinen Zugriff mehr auf ChatGPT, OpenAI und ich kenne sehr viele Unternehmen, die da wirklich ihr ganzes Business dran aufhängen, dann hast du ein Problem, wenn du dich nicht mit einer Alternative beschäftigt hast vorher. Und das ist schon eine geopolitische Waffe, weil man natürlich da die Klinge am Hals hat.
Zustimmung. Also ich erzähle das ja auch an allen Ecken und Kanten. Also dieses Problem, was wir jetzt gerade diskutieren, was wir eigentlich ja intensivst auch medial begleitet seit Januar dieses Jahres diskutieren, das ist ein Problem, wo wir eigentlich schon vor 25 Jahren theoretisch hätten drüber sprechen können. Und das erzähle ich eben teilweise auch in meinen Keynote-Vorträgen, weil wenn wir einfach mal dran denken an die Schrems-Entscheidung, ja, also wo der EuGH die Angemessenheitsbeschlüsse zum Datenschutz zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, die transatlantischen Datenschutzabkommen gekippt hat. Da haben wir ja schon gesehen, dass wir digital unsouverän sind. Also wenn wir einfach mal an das Jahr 2015 zurückdenken, und da gab es ja noch nicht mal so wahnsinnig viele Cloud-Dienste, wie wir sie heute verwenden, was beispielsweise Software as a Service angeht, da hat das auch schon dazu geführt, dass quasi von einem Tag auf den anderen ein erheblicher Teil der Rechtsgrundlage für die transatlantische Datenübermittlung personenbezogener Daten aus der Europäischen Union in die USA entfallen ist und die Europäische Kommission von einem Tag auf den anderen unter einem erheblichen politischen Druck stand, auch innenpolitisch, wirtschaftspolitisch zu sagen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich irgendwie ein neues Abkommen hinkriegen, damit wir eben weiter Daten übermitteln können, weil das Resultat war, dass eben die Unternehmen gesagt haben, ja, so what? Ne? Also was soll ich denn jetzt machen, wie du das eben auch schon skizziert hast? Ich brauche die US-Dienstleister an der Stelle, die US-Tech-Unternehmen, meine betriebliche Infrastruktur sitzt darauf auf. Also muss ich ja weiter die Daten übermitteln. Und da können auch nicht die Datenschutzaufsichtsbehörden hingehen in der Europäischen Union und sagen, okay, dann sanktionieren wir jetzt mal zigtausende Unternehmen, die beispielsweise noch in einer Microsoft-Cloud drin hängen. Das heißt, da haben wir das schon erlebt. Dann haben wir es ein zweites Mal erlebt im Jahr 2020. Da wurde nämlich eben in der Privacy Shield, also quasi das zweite Abkommen nach Safe Harbor, wiedergekippt. Was war das Resultat? Eigentlich das Gleiche. Und da hat dann auch schon irgendwie so ein Handelsblatt beispielsweise getitelt, ja, wir müssen irgendwie unsere Datenschutzgrundsätze anpassen, damit sowas eben nicht mehr passiert, also wahrscheinlich das Niveau absenken. Aber wir haben eben höchste rechtliche Standards, höchste Standards an Compliance, Governance, Vertrauenswürdigkeit. Aber selber haben wir eigentlich schon im letzten Jahrzehnt gesehen, und das war weit vor Donald Trump, also bis sich das irgendwie so konkret jetzt dargestellt hat, dass wir nicht dazu in der Lage sind. Das heißt, man hat es damals, wo wir jetzt diskutieren, als Problem der nationalen Sicherheit, Souveränität, Arbeitsfähigkeit und so weiter, Wirtschaftsschutz, das hat man damals als einfach nur als Datenschutzproblem angesehen. Da haben die Leute gesagt, naja, es ist ja nur Datenschutz. So what? Ja, also es spielt ja keine Rolle für meinen Betrieb, für meine Souveränität irgendwo. Und jetzt hat sich das geändert, weil wir reden nicht mehr über Datenschutz. Wir reden darüber, das hast du ja auch gesagt, dass Technologie verfügbar sein muss. Und das ist ja auch ein klassisches Ziel der IT-Sicherheit. Es geht ja nicht nur um Datenvertraulichkeit und Integrität, Authentizität, sondern es geht auch um Verfügbarkeit von Diensten. Und da sind wir beim ganz essentiellen Punkt angelangt. Ja, also vor 3 Wochen der AWS-Ausfall, der globale, der ja unter anderem eben auf eine bestimmte Rechenzentrumsregion in den Vereinigten Staaten an der Ostküste zurückzuführen gewesen ist, wo eben ganz viele Knotenpunkte zusammenlaufen. Ja, das war nicht durch einen Cyberangriff bedingt, das war auch nicht die US-Regierung, die sich dazu entschlossen hatte. Es war einfach nur ein technischer Fehler an der Stelle, aber der hat dazu geführt, dass weltweit Unternehmen und auch hier in Deutschland Unternehmen eben einen halben Tag frei hatten. Und das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, in welcher Situation wir uns befinden und warum wir jetzt mittlerweile auch sagen, Cybersecurity ist nicht irgendwie nur sowas technisch-organisatorisches, wie ich damals gesagt hatte, es ist was Strategisches geworden. Also es geht um die Frage, welche Komponenten werden irgendwo verbaut, auf welche Dienste verlasse ich mich und wie richte ich mein Unternehmen in den Managemententscheidungen wirklich auf der höchsten Ebene, im strategischen Level, so ein, dass ich irgendwo auch redundant und damit letzten Endes resilient bin. Und ich glaube, von dieser Erkenntnis sind wir auch noch recht weit entfernt bei vielen Unternehmen, weil eben diese Abhängigkeiten, wie ich auch gesagt habe, über Jahrzehnte hinweg mehr oder weniger gezielt aufgebaut worden sind.
Ja, ich finde es gut, dass du den AWS-Vorfall gerade ansprichst, weil das war für mich genau das Event, was es mal gebraucht hat an der Stelle, um mal ein bisschen zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet und wie man sich da halt dran koppelt. Und ich muss sagen, ich bin Fan von deutschen Produkten. Also ich kaufe auch jetzt zum Beispiel im Bereich Küche gerne Sachen von deutschen Herstellern, aber ich konnte bei dem AWS-Ausfall meinen Geschirrspüler nicht mehr programmieren, wo ich dann auch sage, okay, cool, danke, dass ihr deutschen Softwarehersteller und deutschen Hardwareproduzenten für meine Küche scheinbar auch auf irgendwelche Services in der Amazon Cloud setzt, weil ich konnte meinen Geschirrspüler nicht mehr programmieren. Ist eh schon lächerlich, warum ich eine App brauche, um das Ding zu programmieren. Es ist genug Platz für Knöpfe eigentlich auch in der Front, aber okay, ist dann halt so. Ja, und das ist dann genau der Punkt. Du machst dich halt derart abhängig überall von diesen ganzen Sachen. Und ähnlich ist es auch, wenn ich dann immer sehe, wenn irgendwer sich wieder von AliExpress irgendwelche Technik kauft, Überwachungskameras, Babycams, sage ich auch immer, ja, ist aber mutig, dass du dir das Ding da ins Kinderzimmer schraubst. Warum? Dann sage ich, ne, was glaubst du, wo die Daten verarbeitet werden, die du siehst? Weil die App, die du dazu brauchst, die hat ja auch eine Verbindung zu irgendwelchen Cloud-Services, die dann irgendwo in der Ali-Cloud liegen. Also weiß ich nicht, ob ich das brauche, dass ein chinesischer Service mein Kind 12 Stunden am Tag filmt. Und da denken die Leute halt nicht drüber nach. Da bist du dann halt sofort irgendwie ein Verschwörungstheoretiker, der eigentlich immer ein Stück Alufolie dabei hat.
Ja, also dieses Thema digitale Souveränität, das sage ich eben auch immer. Es gibt viele Unternehmen, Verbände, die jetzt irgendwie eine Definition davon aufmachen wollen, was digitale Souveränität ist. Mittlerweile spricht man sogar von Souveränitätswashing, also dass auf alles Mögliche das Siegel digitale Souveränität draufgedruckt irgendwie wird. Aber jeder definiert so für sich, dass es dann schon passt. Und das schafft natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit. Und wir sehen es ja auch, dass das mit dem Geschirrspüler ist eigentlich das beste Beispiel. Teilweise steht eben auf der Verpackung, sage ich mal, digitale Souveränität drauf. Das heißt, beispielsweise wurde der Source Code in Deutschland zumindest zu großen Teilen hergestellt. Natürlich Programmbibliotheken extern holt sich jeder irgendwo ran oder Open Source Komponenten. Oder es ist entwickelt in Deutschland oder es ist ein deutsches Unternehmen, was das Ganze betreibt. Aber als Verbraucher und auch als Einkäufer ist es im Unternehmen natürlich auch kaum ersichtlich, wer betreibt die technisch notwendige Infrastruktur dahinter. Und das sehen wir gerade auch bei vielen Startups. Da haben wir jetzt bei AWS auf einmal diese Vernetzung gesehen. Also nach außen hin scheinen alles irgendwie separate Dienste zu sein, autark, unabhängig. Aber im Ende hängen sie irgendwie alle dann doch in dieser einen Cloud drin. Und was ich den Leuten halt einfach immer zu sagen versuche, ist, anknüpfen an das, was du auch festgestellt hast. Also digitale Souveränität ist nicht irgendwas, was ein Bundesdigitalministerium jetzt irgendwie einheitlich für Deutschland beschließt. Und dann werden wir alle digital souveräner. Dann kommt so eine Souveränitätsgießkanne und bei jedem von uns kommen Tröpfchen von Digitalsouveränität an. Und dann haben wir das Problem erledigt. Das ist einfach eine Beschaffungsentscheidung. Jede einzelne Beschaffungsentscheidung, also beim IT-Einkauf im Unternehmen, bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, ist eine Entscheidung für oder gegen digitale Souveränität. Und wenn wir sagen, das interessiert uns nicht, wir machen einfach so weiter wie gehabt, gut, dann wird das am Ende auch zur Folge haben, dass nicht nur diese Abhängigkeiten fortbestehen, diese Abhängigkeiten gegebenenfalls ausgenutzt werden, sondern dass wir auch das Problem haben, dass die nationale europäische Technologieentwicklung nicht davon profitiert. Das heißt, an der Stelle eben auch keine neuen innovativen Produkte geschaffen werden, wir auch nicht in der Lage sind, zu skalieren. Das ist ja etwas, was eben auch gerade im Bereich europäischer IT-Entwicklung oftmals noch kritisiert wird, dass wir nicht so gut in der Lage sind zu skalieren. Aber der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, weil man eben in der Vergangenheit auch als Kundinnen und Kunde nicht genügend in europäisch souveräne Lösungen investiert hat, sodass eben auch einerseits nicht der Bedarf zum Skalieren bestand und andererseits auch nicht die wirtschaftlichen Mittel zum Skalieren vorhanden gewesen sind. Das heißt, es muss dann generelles Umdenken stattfinden. Und Souveränität ist eben nichts, was irgendwas abstrakt politisch definiert wird und mich braucht das dann irgendwie als Einzelperson nicht zu interessieren, sondern jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat ja ein Interesse daran, dass das Unternehmen weiterläuft. Und wenn wir jetzt mal angenommen hätten, dieser AWS-Ausfall, der hat jetzt nicht einen halben Tag gedauert, sondern eine Woche. Was wäre dann los gewesen? Ja, also da geht es nicht mehr nur um die Geschirrspüler, die Katzentoilette, die nicht mehr ans Internet anbindbar ist, sondern geht es darum, dass vielleicht sogar industrielle Kontrollsysteme, Infrastruktur in dem Bereich ausfallen. Erhebliche volkswirtschaftliche Schäden eintreten. Und das ist ja auch eines dieser Risiken, worüber wir im Rahmen dieser ganzheitlichen Bewertung von digitaler Souveränität sprechen müssen. Und deswegen ist es auch so, dass es jede Unternehmerin und jeden Unternehmer eigentlich interessieren muss, was jetzt da auch in Washington diskutiert wird oder was jetzt in Brüssel diskutiert wird oder auch in Berlin diskutiert wird.
Ja, absolut. Ich meine, wenn das jetzt eine Woche gedauert hätte, hätte ich halt ein paar Tage von Hand abspülen müssen, so wie man das früher gemacht hat. Oder ich wäre irgendwann zu IKEA gefahren und hätte mir nochmal ein neues Geschirrset gekauft. Also
ja,
da ist der Notfallplan.
Workaround, relativ, genau.
Der Notfallplan steht zur Verfügung. Aber das ist auch so eine Sache. Jetzt kannst du sagen, ja, Souveränität, dann gehe ich halt weg von Microsoft 365 zum Beispiel. So. Man kann ja auch, oh Wunder, immer noch Sachen selber hosten. Also es gibt ja nach wie vor solche Systeme wie Exchange oder auch Open-Source-Lösungen dafür, habe ich jetzt zuletzt gelesen. Österreich ist da wohl ziemlich dabei, gerade auch die ganzen Stellen auf OpenOffice umzustellen und Thunderbird als Mail-Client und so weiter. Es geht ja, aber es ist ja immer das Problem, wo lasse ich denn laufen und wer soll es denn betreuen? Also wir haben einerseits eine Verfügbarkeitsproblematik für die Services, wo hoste ich die? Auf welchem Blech oder auf welchen Cloud-Services, da haben wir wieder eine Cloud, wenn ich das irgendwo in ein Datacenter von einem Provider packe. Welche Mitarbeiter sollen das Ganze betreuen? Wer kennt sich damit überhaupt aus? Das heißt, wir haben dann Knowledge Gap an der Stelle und dann geht's ja theoretisch eigentlich weiter. Wenn wir mal ehrlich sind, das ist so wie diese Debatte um Huawei-Komponenten in Telekommunikationssystemen zum Beispiel, weil wo kommt denn mein Laptop her? Ich habe einen Lenovo-Laptop, da sind ja auch haufenweise unsouveräne Dinge drin. Also es wird ja nicht in Deutschland produziert. Der letzte deutsche PC-Hersteller Fujitsu ist schon lange weg. Also du kannst ja auch es gibt ja nicht das Deutschland-Laptop oder so. Also wie bei einem Fairphone, wo ich weiß, woher kommen die Komponenten. Ich habe ja gar keine Auswahl an der Stelle. Also insofern ist da natürlich auch das Nächste, wenn die Basis, die ich einsetze, schon irgendwo herkommt. Und ich sage jetzt gar nicht mal aus dem bösen Ausland, aber irgendwoher, wo ich keinen Einfluss drauf habe, dann hast du natürlich da auch ein gewaltiges Problem. Ähnlich wie bei Softwarekomponenten, die so tief in den Kern und in den Kernel eingreifen, wie diese ganze Geschichte da mit CrowdStrike.
Das Problem ist einfach, also wir versuchen es zurzeit irgendwie so als politische Fehlentscheidungen irgendwie darzustellen, aber es sind auch wirtschaftliche Fehlentscheidungen. Also ja. Die Beispiele, die du genannt hast, die sind treffend. Also ich meine, IBM, also ich hatte damals noch ein IBM ThinkPad tatsächlich und jetzt ist ja das Lenovo ThinkPad geworden. Der Punkt ist einfach, dass wir schon die letzten 30 Jahre lang halt IT-Entwicklungs-Outsourcing betrieben haben. Also das auch Großkonzerne. Also ich meine, gerade wo du die Computer ansprichst, am Anfang war es Siemens, dann war es irgendwie Siemens Fujitsu, dann war es nur Fujitsu. Also oder auch den Smartphone-Markt zum Beispiel, wenn wir über Hardware-Herstellung sprechen. Also es hat ja auch in den 1990er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre hinein Mobilfunkhersteller originär aus Deutschland oder aus der Europäischen Union gegeben, die mittlerweile auch vom Markt verschwunden sind. Und das lag einfach auch daran, dass man als Unternehmen gesagt hat, warum sollen wir die Dinge selber herstellen, selber entwickeln, wenn wir es eben auch viel, viel günstiger aus dem Ausland importieren können. Und das hat man 20 Jahre erfolgreich gemacht. Das hat sich natürlich irgendwo gerecht, weil das Know-how, das wir aufgegeben haben aus wirtschaftlichen Gründen heraus, dann natürlich an anderer Stelle irgendwo aufgebaut wurde, gezielt aufgebaut wurde, weil ja auch Kunden da gewesen sind, Investitionen da gewesen sind. Und jetzt geht es darum, dass wir dieses Know-how innerhalb weniger Jahre zurückholen. Das wird uns in dieser Form natürlich nicht gelingen. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wo wir eigentlich im Bereich digitale Souveränität ansetzen. Das ist letzten Endes eine Risikoabwägung. Also wenn man da jetzt auch wieder diesen CrowdStrike-Vorfall als ein Beispiel oder diesen AWS-Ausfall dann da letzten Endes zitiert, wir müssen eben zuvorderst bei den kritischen Infrastrukturen anfangen und den großen Wirtschaftsbetrieben, staatlichen Einrichtungen. Das heißt, dort, wo wir am politisch oder wirtschaftlich erpressbar wären, und müssen dann eben schauen, dass wir diese Souveränität in technologischer Hinsicht, Software, Hardware, Cloud-Systeme betreffend, dann eben auch in den Mittelstand hineinbringen, bis zum einzelnen Verbraucher, zur Einzelverbraucherin. 100%ige Digitalsouveränität wird es nicht geben im Sinne einer digitalen Autarkie, aber ich glaube, das ist an der Stelle auch gar nicht zwingend notwendig, sondern wir müssen einfach diejenigen Prozesse identifizieren, die notwendig sind, damit wir nicht erpressbar werden und damit wir weiter lauffähig bleiben. Weil nehmen wir mal an, WhatsApp wird abgeschaltet. Ja, ich meine, das würde erstmal Kommunikationschaos bedeuten, aber die Menschen würden sich dann, glaube ich, relativ schnell orientieren, was die Alternative ist an der Stelle. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das wären jetzt massive Probleme, mit denen wir konfrontiert werden. Wenn wir aber über das Thema Regierungscloud sprechen, sieht das schon gänzlich anders aus. Und was oftmals, und da sind wir bei dem schönen Thema Souveränitätswashing, oder was mich daran stört, ist, dass die Hyperscaler sich insbesondere und die großen Big-Tech-Konzerne keine klare und transparente Kommunikation betreiben. Also es wird immer gesagt, ja, wir sind ja souverän, es gibt Datengrenzen, die wir einziehen, wir gründen ein Unternehmen, ein Tochterunternehmen in der EU, in Deutschland, was dann alles verwaltet. Die Cloud-Server liegen doch physisch hier bei euch direkt belegen, da kann doch nichts passieren. Aber das ist halt eben diese Augenwischerei, weil eine Cloud soll ja gerade von überall auf der Welt aus erreichbar sein. Das ist ja der Sinn einer Cloud, sonst bräuchten wir das ganze Thema gar nicht. Und die US-amerikanischen Überwachungsgesetze, die gehen wirklich auch so weit, dass sie eben sagen, wenn man jetzt den US-Cloud Act referenziert, es kommt gar nicht darauf an, wo die Server stehen. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt ja in den Vereinigten Staaten diese geheimen FISA-Gerichte, die auch sogenannte Gag-Orders gegenüber leitenden Angestellten von solchen Cloud-Gesellschaften oder technischen Angestellten treffen können. Und die müssen dann unter Geheimhaltung bestimmte Zugänge gewähren, Daten herausgeben. Dann können natürlich die Unternehmen sagen, ja, aber doch, dann lass uns doch die Daten verschlüsseln, sodass in uns als Betreiberunternehmen der Zugriff technisch an der Stelle nicht mehr gewährt ist. Aber andererseits sagen dann die US-Strafgerichte, ja gut, dann verschlüssel die Daten, aber damit hast du eine Beweismittelvereitelung, weil wir brauchen die Daten und das sanktionieren wir jetzt mit ansteigenden wirtschaftlichen Sanktionen. Und das geht eben sogar so weit, dass man dann in Teilen sogar sagt, deutsche Unternehmen, also die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten betreiben, und da sind wir bei einer Telekom, bei einer IONOS, die ja auch souveräne Cloud-Lösungen in dem Sinne anbieten, unterliegen ebenso der US-Jurisdiktion, weil sie Geschäftstätigkeit in den USA betreiben. Das heißt, auch da könnte theoretisch eine US-Behörde hingehen und sagen, wir möchten Daten aus eurer Cloud raushaben. Ansonsten sanktionieren wir eben euer Tochterunternehmen wirtschaftlich. Und das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, wo wir über Verfügbarkeit sprechen, ist natürlich das US-amerikanische Exportkontrollrecht. Da denkt kaum einer oftmals dran, aber da sind dem US-Präsidenten, und wir alle kennen den US-Präsidenten ja mittlerweile sehr gut, da sind dem US-Präsidenten erhebliche Entscheidungsspielräume auch eingeräumt, zu sagen, naja, eine Technologie, die wir als USA exportieren und auch vielleicht schon seit Jahrzehnten exportieren, ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Deswegen verhängen wir jetzt einfach exportkontrollrechtliche Beschränkungen. Und das kann man bei Cloud durchaus annehmen, weil Cloud wird nicht nur im Konsumerbereich, sondern in die Industrie hinein, bis hin zu militärische oder kritische Infrastruktur. Also lässt sich durchaus irgendwie juristisch hinbiegen, um so eine Argumentation am Ende zu ermöglichen.
Und da steckt dann natürlich auch ganz viel Lobbyismus dahinter, wenn man dann sieht, dass jetzt Bayern sich schon wieder für Microsoft so entschieden hat. Übel. Wo ja, ich auch sage, sag mal, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber ja, warum? Microsoft ist ein riesiger Arbeitgeber in München. Wer die Gebäude kennt dort, da arbeiten tausende Menschen. Und das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen Teil der Entscheidung. Und ich habe es letztens in einem zynischen LinkedIn-Beitrag geschrieben. gut, Markus Söder scheint alles gut zu finden, was aus den USA kommt, weil McDonald's ist ja auch so sein Lieblingsrestaurant. Das gute Rindfleisch aus Bayern dort in die Burger rein verarbeitet wird.
Sehr treffender Vergleich.
Ja, also das ist dann, damit ist es dann cool und in Ordnung scheinbar. Und ja, es ist wirklich ein Trauerspiel. Und wie du es gerade gesagt hast, zum Thema Beweismittelvereitelung, wir hatten ja jetzt diese Entscheidung zum Thema Chatkontrolle, ja, was ja das kleine Kind von der Vorratsdatenspeicherung ist, die so jedes Jahr wiederkommt. Und jetzt durch die neue Regierung war das zu erwarten, dass da wieder dieses Thema aufgemacht wird, wobei diesmal ja Europa da der Meinung ist, sie müssten jetzt da wieder irgendwo die Finger überall drin haben, um uns vor den bösen Terroristen zu schützen. Zwinker, zwinker. Das ist dann im Prinzip das Gleiche, ja. Wie viel Souveränität brauche ich denn, wenn ich am Ende irgendwelche Schnüffelschnittstellen in meine Software einbauen muss oder auf meinem Handy installieren muss, damit da Hinz und Kunz von den Überwachungsinstanzen da mitlesen kann, was ich da gerade mit meinem Partner rumschreibe, dass wir morgen noch bitte Schweineschnitzel kaufen müssen, weil wir Besuch haben. Also,
ja. Schwierig. Ja, das ist also diese Souveränitätsdebatte gerade im Cloud-Bereich ist massiv von Lobbyinteressen durchzogen. Und wo du eben auch das Beispiel Microsoft hattest, das war jetzt vor einigen Monaten, da hat eben auch ein Beitrag in Social Media geteilt, wo es darum ging, dass der auf dem GovTech Campus zusammen mit Microsoft, zusammen mit Vertretern des Bundesdigitalministeriums irgendwie an so einer Definition geschraubt wird, was eigentlich digitale Souveränität für Europa oder für Deutschland ist. Und man muss sagen, viele dieser Definitionen und Debatten, die wir zum Thema digitale Souveränität finden können, sind einfach nur vergiftet mittlerweile. Und deswegen ist es auch so, egal wen du fragst, die meisten Leute sagen, ach, digitale Souveränität, also bleib mir fern mit digitaler Souveränität, weil ich habe die ganzen Argumente sowieso schon gehört. Viele dieser Argumente sind intransparent. Aber wo kommen wir denn eigentlich mal letzten Endes ins Doing rein? Und der Staat ist definitiv gefordert, im Bereich digitale Souveränität mit gutem Beispiel voranzugehen. Weil wenn der Staat das nicht tut, dann sehen die Unternehmen auch nicht die Relevanz. Weil es gibt ja nichts Relevanteres als die staatliche Infrastruktur, die zu schützen ist. Wenn der Staat nicht mehr funktioniert, dann funktioniert in Deutschland alles an der Stelle nicht mehr. Und unter dem Gesichtspunkt ist der Fall in Bayern, den wir sehen, auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir sehen es eben nicht nur bei Produktivitätssoftware wie Microsoft, wir sehen es auch bei Palantir, also bei klassischer Datenanalyse und Überwachungssoftware. Ja, also Baden-Württemberg, da hatten wir jetzt ja die Entscheidung jetzt vor wenigen Tagen zu sagen, wir gehen voll in Palantir rein, weil man vorher, bevor man sich überhaupt Gedanken über die gesamte rechtliche Situation gemacht hat, einfach schon gesagt hat, naja, wir haben ja schon die technischen Beschaffungsverträge, das System wurde ja auch schon pilotiert. Dann lasst uns doch einfach mal damit starten. Und das ist in diesen Zeiten völlig blauäugig. Also einerseits geht es natürlich um die datenschutzrechtlichen Fragen von solchen algorithmenbasierten Analyse-Tools. Das ist der erste Punkt, der sich dort stellt. Aber andererseits auch die Frage, eigentlich geht es um Gefahrenabwehr. Es geht um Strafverfolgungsinteressen. Also Dinge, die eigentlich wirklich originär im engsten Sinne nur dem Staat und seinen Behörden überlassen sind. Warum machen wir uns denn jetzt da auch noch, wo wir schon die ganzen wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Verflechtungen haben, warum machen wir uns denn da jetzt auch noch zusätzlich auf diese Art und Weise gezielt abhängig? Und dann wundert es mich auch nicht, warum die Leute sagen, ja, lasst uns nicht über digitale Souveränität sprechen, weil es hält sich doch sowieso niemand an digitale Souveränität. Wir brauchen da dringend eine einheitliche Linie. Die mag zwar in Teilen durch den Föderalismus erschwert werden. In der Europäischen Union haben wir auch keine einheitliche Linie, was digitale Souveränität anbelangt. Bestes Beispiel ist die EU-Kommission selbst, die jetzt die Meinung des Datenschutzbeauftragten des Europäischen so hingebogen hat, der das mal kritisch gesehen hatte, dass sie gesagt haben, ja, wir haben ja irgendwie so viele Safeguards irgendwie eingezogen, dass wir auch weiterhin auf Microsoft 365 als Europäische Kommission setzen können. Wir haben es bei der ENISA gesehen, also als diese Debatte jetzt im April war mit der CVE-Schwachstellendatenbank, wo wird die gehostet? Sie wird auf Azure gehostet. Also wir brauchen einfach viel mehr Stringenz in unserem Entscheiden und Handeln, weil ansonsten macht es keinen Sinn, darüber zu reden, weil dich niemand daran halten wird.
Naja, am Ende ist es halt dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und das ist das Problem. Da haben wir halt wieder den Lobbyismus. Und es ist halt so wichtig, sich da wirklich immer wieder auch kritisch mit zu beschäftigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, was du machst, was Manuel macht, was auch Leute wie Lilith Wittmann halt tun. Ja, ihr reibt euch ständig halt am Staat und an den Behörden. Und gebt eure Meinung dazu kund und macht es auch noch publik. Und das finde ich halt an der Stelle so super wichtig. Man kann natürlich da auch immer mit so ein bisschen einem gewissen Zynismus an das Thema rangehen, zum Thema Baden-Württemberg. Ich hoffe, ich mache mich da jetzt nicht zu sehr unbeliebt. Wir haben ja auch einen Standort in Ludwigsburg bei Stuttgart. Aber BAVÜ hatte ja einen Datenschutzbeauftragten gesucht, nachdem sie jetzt, oder kurz bevor es das Thema Palantir kam, wo ich auch sage, naja, was soll denn der Datenschutzbeauftragte bitte dazu sagen? Also
ja, das ist so ähnlich, wie wir irgendwie im Jahr 2022 in der Corona-Pandemie darüber debattiert haben, wie man Zoom an deutschen Hochschulen vernünftig einsetzen kann. Da gab es dann eine Empfehlung, glaube ich, vom hessischen Landesdatenschutzbeauftragten. Der hat gesagt, der Einsatz von Zoom ist ohne weiteres datenschutzkonform möglich, wenn die Hochschulen eben ausschließen, dass personenbezogene Daten von Studierenden an US-Behörden abfließen. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Hochschulen rein und gucken uns da mal die IT an, gucken uns die Verantwortlichen an und dann stellen wir die Frage einfach nochmal.
Genau, und jeder kriegt dann so einen Decknamen, so wie bei House of Cards, dann bist du halt Paris und der nächste ist Berlin und dann passt das alles.
Ja, genau. Das wäre vielleicht eine Pseudonymisierung, aber ich glaube, die wäre nicht besonders sicher.
Wobei House of Cards ist falsch, bevor sich jetzt hier wieder jemand aufregt, schon im Chat. Ich meinte natürlich Haus des Geldes. Ja, spannend auf jeden Fall. Du bewegst dich, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, so im Grunde zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Aber wo siehst du deine eigentliche Mission? Warum stehst du auf jeden Morgen dafür?
Ja, also in erster Linie, um endlich mal das Thema digitale Resilienz als ganzheitliches Thema zu befördern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu definieren. Also das war auch einer der Gründe, warum wir das Cyber Intelligence Institute gegründet hatten, weil wir haben gesehen, die Wissenschaft, die macht zwar viel im Bereich Cybersecurity, digitale Resilienz, auch Forschung zu Souveränität gibt es auch schon bei uns seit Jahren in der Wissenschaft. Aber die meisten Ergebnisse, die landen natürlich in wissenschaftlichen Fachveröffentlichungen, in Konferenzen. Die meisten Menschen bekommen davon gar keine Kenntnis, obwohl es eigentlich so wichtige Dinge wären. Und viele innovative Ideen und Konzepte, die dann auch im Rahmen von Fördermitprojekten, Forschungsprojekten entwickelt werden, die kommen nie in die Praxis rein. Und wir sehen uns da eben auch als CII an dieser Schnittstelle von der Wirtschaft eben in die, von der Wissenschaft eben in die Wirtschaft hinein kommunizieren, in die Politik hinein kommunizieren, in die Gesellschaft hinein kommunizieren. Und was wir da eben machen, das sind sogenannte Transformationsprojekte. Das heißt, wir versuchen nicht nur Defizite im Rahmen unserer Studien, Gutachten und so weiter zu identifizieren, sondern auch konkrete Lösungsansätze vorzuschlagen. Jetzt gerade, wo wir über das Thema digitale Souveränität so ausführlich gesprochen haben, also wir haben ja heute den 14. November, das ist ja schon deutlich geworden. Und wir haben ja nächste Woche Dienstag am 18. November in Berlin diesen ganz groß angekündigten deutsch-französischen Digital Summit on Sovereignty. Und da geht es ja um genau diese Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Und wir als CII haben uns da einfach gesagt, wie können wir denn eigentlich jetzt auch Beschafferinnen, Beschaffer, IT-Einkäufer in Unternehmen, in Behörden dabei unterstützen, leichter digital souveräne Entscheidungen zu treffen. Und vielfach ist es so, wir haben für alles Mögliche eigentlich digital souveräne Produkte in Deutschland und der EU. Die meisten kennen die einfach nicht. Die Marketingbudgets sind nicht so groß, die PR-Budgets sind nicht so groß. Und unsere Aufgabe, die wir dort als CII sehen, ist, dass wir jetzt eine europäische Wertschöpfungsallianz gründen, also an diesem 18. November auf einem offiziellen Side-Event vom Bundesdigitalministerium, und dass wir eben Beschaffer für Beschafferinnen und Beschaffer so eine Art Einkaufsliste formulieren. Das heißt, dass man eben sektorabhängig schauen kann und branchenabhängig, was brauche ich im Regelfall, wenn ich meine IT betreiben will. Also ich meine, Werbeagentur ist irgendwie was anderes als Industriebetrieb, sage ich mal, und dass man dann einfach eine Liste an digital souveränen Lösungen erarbeitet und dann auch anhand konkreter, evidenzbasierter Kriterien, und da sind wir eben wieder in der Wissenschaft, definiert, worauf basiert jetzt eigentlich diese Souveränitätsentscheidung? Nicht auf irgendeiner schwammigen Definition, sondern wirklich, wo man am Ende vielleicht so hingehen kann und sagen, prozentual ist dieses Unternehmen ausgehend von diesen Kriterien, die dir transparent dargelegt werden, so und so souverän, und deswegen wird eine Empfehlung gegeben, im Sinne einer digital souveränen Entscheidung die Technologie zu verwenden oder eben besser davon abzusehen. Ich glaube, es geht einfach viel darum, diesen Zugang zu schaffen, weil gerade mittelständische Unternehmen haben nicht die Ressourcen, um sich jetzt noch zusätzlich mit dem zum Thema Datenschutz, Cybersecurity ist ja auch so ein Problem, noch mit dem Thema digitale Souveränität als strategische Investitionsentscheidung zu befassen. Und das ist eben das, wo wir unsere Aufgabe sehen als Forschungsinstitut, aber wo ich auch meine Aufgabe sehe, eben nicht nur drüber zu reden und irgendwas an den Pranger zu stellen, sondern eben auch konstruktive Hilfestellungen, die für jedermann nutzbar sind, konkret anzubieten.
Ich denke, dass da halt viele den Wechsel auch scheuen, gerade was die Anwender angeht. Hatte ich jetzt letztens auch so eine Situation, wo wir dann gesagt haben, pass auf, bei den Leuten, die jetzt nicht auf Windows 11 upgraden können, weil die Hardware das nicht hergibt, ich installiere denen jetzt einfach mal ein paar Laptops mit Fedora Linux und dann ist gut. Und ich habe nichts dazu gesagt, habe es denen gegeben und die arbeiten damit jetzt. Die haben einen Knopf oben in der Leiste, da ist dann ein Firefox-Symbol, dann können sie ins Internet gehen. Da ist ein Thunderbird, da können sie E-Mail machen. Also es sieht ja auch so mittlerweile alles nach so einem OS aus, wie man es halt kennt, ist, ob das jetzt macOS ist oder Windows. Diese ganzen aktuellen Betriebssysteme schauen ja sich doch relativ gleich und dann ist auch die Einstiegshürde nicht mehr so groß, dass die User dann sagen, oh, was muss ich jetzt tun, weil in den Köpfen ist Linux immer noch ganz viel Command Line und das ist ja für den Anwender nicht notwendig.
Ja, also es fehlt, glaube ich, auch einfach an diesem Wissen. Und da würde ich auch das würde ich auch als primäre Aufgabe auch unter anderem eines Bundesdigitalministeriums einfach sehen, zu kommunizieren, also an den Anwender zu kommunizieren. Das muss ja kein IT-Experte sein. Das ist ja nicht erforderlich. Wir sind alle Experten für unseren jeweiligen Bereich, wie man sich eben auch digital souveräner aufstellen kann. Und das eben beispielsweise, wenn es um Linux geht, wenn ich darüber rede, dass ich irgendwas in irgendwelche Kommandozeilen eingeben muss und mir irgendwelche Befehle merken muss, die ich mir nie, oder Syntax, die ich mir nie werde merken können, sondern dass wir natürlich da auch grafische Benutzeroberflächen haben, die ich ganz normal bedienen kann. Und ich glaube, so ein bisschen ein Irrglaube ist einfach auch, dass digitale Souveränität auch einmal wahnsinnig viel kostet. Es ist natürlich nicht so, dass es sich wie so ein Software-as-a-Service-Abo mit so Login-Effekten, wie wir es ja zurzeit gerade im Produktivitätsbereich haben, erschlagen lässt, sondern dass schon Aufwände, vielleicht auch zum Beginn Effizienzverringerungen vorhanden sind. Man muss eben halt diese ganzheitliche Dimension an der Stelle sehen, warum ich das letzten Endes auch tun muss. Und wir haben jetzt auch in dieser Woche, also gestern, als Institut auch eine Studie veröffentlicht, wo wir uns gerade auch mit diesen Login-Effekten befasst haben. Also das hat die öffentliche Verwaltung da betroffen. Die kann man auch kostenlos auf unserer Website herunterladen. Und da haben wir eben auch gerade identifiziert, dass es oftmals an diesem Wechselschmerz liegt, dass eben Betriebe sich gegen digitale Souveränität entscheiden. Da reden wir nicht nur über Mittelständler. Ich habe auch schon mit Vertreterinnen und Vertretern Einkäufer von den DAX-Konzernen gesprochen. Die haben was Ähnliches gesagt. Die haben gesagt, ja, wir haben jetzt doch 20, 30 Jahre lang auf Microsoft gesetzt, uns voll in dieses Ökosystem integriert. Wie sollen wir denn jemals überhaupt da rauskommen? Wie schaffen wir das überhaupt? Und da reden wir über Konzerne, die große eigene IT-Abteilungen auch mit entsprechendem Know-how haben. Und ich glaube, das ist schon die falsche Frage, die man stellt hier. Wie schaffen wir das? Ihr seid ja auch irgendwie reingekommen, ja? Also irgendwie habt ihr auch den Umstieg in den 1970er, 1980er Jahren auf digitale Datenverarbeitung geschafft. So, und jetzt, 30 Jahre später, müssen wir einfach noch einen Umstieg schaffen. Und das sind einfach die falschen Fragen, die gestellt werden, weil, glaube ich, auch einfach dieses Know-how nach wie vor fehlt. Das Know-how fehlt erst recht auf strategischem Management-Level, aber eben teilweise auch im Bereich der IT-Beschaffung. Und wenn wir sagen wollen, wir wollen auch digitale Souveränität in größeren Unternehmen wirklich nachhaltig herstellen, dann müssen die Abteilungen, auch wie es eigentlich bei der Cybersicherheit der Fall ist, viel intensiver miteinander zusammenarbeiten. Also das meint die technischen Abteilungen, die strategische Abteilung, den Einkauf, aber natürlich auch die Juristen, die dann sagen müssen, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Vertrag, diese Klausel, die da drin steht, das ist eben nicht wirklich digital souverän, was hier angeboten wird. So, und anders werden wir das nicht hinkommen, wenn wir uns nicht auf diese Art und Weise jetzt auf den Weg begeben. Und es ist jetzt auch keine Frage davon, dass wir sagen können, ja, das machen wir in 5 bis 10 Jahren irgendwie fertig. Das ist ein längerfristiges Projekt, sondern wir hätten eigentlich schon, und da denke ich an Edward Snowden, ja, Summer of Snowden 2013, NSA, Prism, da ging es um das Abhören von Ausspähen unter Freunden mit dem Handy damals noch von Angela Merkel. Das waren ja die Sachen, über die wir berichtet und debattiert hatten. Alles lange in Vergessenheit geraten. Aber wir hätten eigentlich schon ab dem Jahr 2013 uns eben jene Fragen stellen müssen. Und das hat insoweit natürlich auch nichts mit Donald Trump unter diesem Gesichtspunkt zu tun, weil diese extensive US-Überwachungs- und Kontrollgesetzgebung, die gab es auch schon unter einem Präsident Obama oder auch schon unter einem Präsident Biden. Das einzige Problem, was wir jetzt sehen, ist, dass sich natürlich Donald Trump das Ganze politisch zunutze macht. Das haben die anderen sich in dieser Form nicht zunutze gemacht. Und er wäre blöd, also über die Intelligenz kann man, glaube ich, nochmal sicherlich streiten, aber er wäre zumindest außenpolitisch blöd, wenn er dieses Druckmittel nicht nutzen würde. Und man hat es ja auch jetzt gesehen beim Angemessenheitsbeschluss, der basiert auf einem präsidentiellen Rechtsakt, der damals netterweise von Joe Biden erlassen wurde, weil Joe Biden gesagt hat, ja, jetzt müssen wir die Zusammenarbeit mit den Europäern wieder stärken, insbesondere wirtschaftlich, und dazu gehört auch das Thema Datenschutz. Und da ist eben ein Privacy and Civil Liberties Oversight Board drin. Und dieses Oversight Board besteht aus 5 Leuten. Und kurz nach der Amtseinführung im Frühjahr dieses Jahres war auf einmal nur eine Person noch da. Und damit hat natürlich das Quorum gefehlt, um entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Aber Trump ist nicht hingegangen und hat das ganze Ding gekippt, weil dann hätte sich natürlich die EU-Kommission die Frage stellen müssen, okay, wie verfahren wir jetzt? Sondern er hat es erstmal so außer Gefecht gesetzt und jetzt ist es wieder neu besetzt worden. Das heißt, wir werden uns im Bereich digitaler Souveränität nicht darauf einstellen müssen, meiner Meinung nach, dass von einem Tag auf den anderen alles abgeschaltet wird, weil das wäre dumm. Politisch, außenpolitisch wäre das nicht sinnvoll, sondern wir werden uns darauf einstellen müssen, dass vielleicht bestimmte Kontrollmechanismen mal funktionieren, mal nicht funktionieren, dass vielleicht perspektivisch bestimmte Dienste mal eine höhere Ausfalltoleranz haben. Niemand weiß genau, woran das dann eigentlich liegt, weil ja viele dieser Anordnungen dann auch geheim zu halten sind. Also ich glaube, das ist so die Gemengelage, die wir da in den nächsten 5 Jahren und innerhalb der nächsten 5 Jahre bis 2030 auf uns zurollen sehen.
Ja, davon kannst du ausgehen. Das ist halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, immer das Problem zwischen, wie kriegen wir es hin? Also man fürchtet die Akzeptanz, dann hat man zu wenig Personal, was sich das auch zutraut oder was das überhaupt möchte. Und dann fehlt auch natürlich die Technologie, die auch irgendjemand betreuen muss. Und es gibt ja diverse Ideen, eine Europa-Cloud zu machen. Dieses Gaia-Thema, was ja irgendwie ja, Gaia, nicht wirklich genau, weitergeht.
Genau.
Wo auch die US-Anbieter schon wieder irgendwie eine Rolle drin spielen. Wo ich sage, also wenn ihr als europäische Lösung bei Gaia X irgendwie Microsoft und Google und Amazon mit reinholt, dann verstehe ich es nicht. Und die Ideen, Europa Cloud zu machen, sind ja da. Also du hast ja den Meister Schrems vorhin schon erwähnt, da ist es ja im Prinzip genauso. Also die Idee ist ja schon länger da, aber irgendwie gab es nicht so richtig den Ansatz dazu, irgendwie mal was zu tun. Und es ist noch immer zu wenig passiert. Also das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich mir das wünschen würde, irgendwie so ein Doomsday-Prophet oder so. Aber es ist so, es passiert einfach zu wenig und es tut noch nicht weh genug. Das ist so ähnlich wie die Aussage von Privatpersonen und Bürgerinnen und Bürgern früher. Ja, was wollen die denn mit meinen Daten? Ja, die wollen nichts mit deinen Daten.
Die haben wir aber, glaube ich, immer noch, diese Aussage. Ja.
Die wollen nichts mit deinen Daten. Die wollen einfach ein legitimes E-Mail-Postfach und ein legitimes und genutztes Social-Media-Konto übernehmen, damit sie halt noch mehr Schindluder treiben können. Nur um das geht's. Die wollen jetzt nicht die Fotos von Omas 80. Geburtstag sehen. Das ist denen wahrscheinlich völlig wurscht.
Ja, das ist einfach dieses Paradoxon. Wenn die Leute fragst, aber willst du, dass deine Daten irgendwie nach Amerika geschickt werden? Willst du, dass sie massenhaft durch Dienste ausgewertet werden? Dann sagen natürlich alle nein. Das will ja keiner letzten Endes. Aber wenn es dann doch passiert, ja, dann ist es eben an der Stelle hinzunehmen. Ich glaube, diese Form von Bequemlichkeit, ist einfach, wenn digitale Dienste genutzt werden, auch in den Köpfen der Leute verankert. Und ich erkenne es ja auch in meinem eigenen Bekanntenkreis auch immer wieder. Also wir leben schon in einer Bubble. Ja, wir leben in unserer Cybersecurity-Bubble. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle Bubble. Und man ist dann irgendwie erschüttert, wenn man dann irgendwie hört, wie wenig Gedanken sich die Leute über ihre Sicherheit im digitalen Raum, über das Thema Datenschutz machen. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen. Es ist einfach auch eine schwer zugängliche Materie und viele wollen sich oder können sich damit auch gar nicht beschäftigen, teilweise, weil einfach die Zeit fehlt oder man andere drängendere Probleme irgendwie hat, mit denen man sich in Beruf und Privatleben auseinandersetzen muss. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass wir da auch nicht den Mut verlieren, weil wir eben aus dieser Bubble kommen, die Themen kennen, einschätzen können auch und den Leuten eben auch Tipps, Input geben können, dass wir einfach nicht damit aufhören und immer weitermachen, weil es wird nie die 100% digital resiliente Gesellschaft geben. Die gibt's nicht. Also ich vergleiche vieles immer ganz gerne mit der Datenschutzgrundverordnung, weil die Datenschutzgrundverordnung ja so einen allgemeingültigen Ansatz hat. Irgendwie die diffundiert in alle möglichen Bereiche, in allen europäischen Mitgliedstaaten rein. Aber trotz DSGVO-Vereinheitlichung haben wir immer noch kein einheitliches Datenschutzniveau. Wir sind aber weiter, als wir es noch vor 10 Jahren gewesen sind. So, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir uns mit jedem Tag eben ein Stückchen weiter bewegen und da dann eben auch nicht dieses Thema aufgeben, was wir sowieso nicht tun werden, sonst wären wir jetzt hier auch am Freitagnachmittag nicht damit befasst, einen Podcast zu dem Thema aufzuzeichnen. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und man darf sich einfach nicht davon entmutigen lassen, dass jetzt nicht jedermann an Datenschutz oder Souveränität oder Cybersicherheit denkt.
Ja. Aber auch da darf man nicht aufhören, eben die Leute dran zu erinnern oder zu ermahnen. Wenn ich immer irgendwelche WhatsApp-Stati sehe, wo dann irgendwie Kinder zu sehen sind, kommentiere ich immer nur bitte mit keine Kinder auf WhatsApp oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Ich kommentiere das regelmäßig und ich höre da auch nicht auf, weil es halt einfach, die Leuten ist es nicht klar. Und wir haben bei dieser Aktion Türen auf mit der Maus dieses Jahr zum ersten Mal teilgenommen, hatten dann bei uns im Unternehmen hier in Regensburg auch in Summe vielleicht 40 Familien da. Und hatten dann verschiedene Stationen eben zum Thema Cyberrisiken und halt gerade Kinder, Umgang mit Medien, wie sehen gute Passwörter aus und so weiter. Und in dem Schulungsraum hatten wir hinten dieses Aufklärungsvideo von der Telekom laufen, wo es darum geht, wo dieses Mädchen Emma seine Eltern quasi adressiert im Kino. So, hey, ich weiß, ihr habt mich total lieb, deswegen macht ihr auch Fotos von mir, aber bitte hört auf, die ins Internet zu stellen. Dann gab es diesen Deepfake, wo diese Emma auf einmal dann eine etwas jugendlichere Emma ist. Dann gab es dann irgendwie Deepfake und Identitätsdiebstahl und Credit Score kaputt und natürlich dann am Ende des Tages auch Pornografie. Und ich kriege Gänsehaut, wo ich drüber rede, weil dieses Video, das ist wirklich dermaßen eindringlich. Und ich werde es auch unten in den Shownotes verlinken. Und ich hatte in der ersten Runde, wo dann Eltern dieses Video geguckt haben, wir haben extra gesagt, bitte guckt es ohne eure Kinder an. Das ist echt nichts für Kinder. Ich hatte eine Mutter drin, die hat Rotz und Wasser geheult, weil ihr in dem Moment scheinbar bewusst geworden ist, was da passieren kann. Und sie tut das anscheinend selber regelmäßig, so wie so viele. Und das ist halt wichtig. Du musst da wirklich dranbleiben, den Leuten das zu verklickern, weil gerade das Thema Kinder und Jugendliche, die haben Recht am eigenen Bild und wer weiß, was dann mit diesen Fotos passiert. Ja, und man verbaut den Kindern damit die komplette Zukunft. Und so viel zum Thema, was wollen die mit meinen Daten? Ja, wahrscheinlich nichts Gutes. Und das ist halt das große Problem dabei.
Ja, also im Zweifelsfall wird es kommerziell ausgewertet.
So genau, ist es. Richtig. So ist es. Ja, um mal nochmal zum Kern des eigentlichen der eigentlichen Folge zurückzukommen, wie Cybersecurity zur geopolitischen Waffe wurde. Ich möchte jetzt nicht das Thema Cyberwar hier aufziehen. Also Cyberwar, das hat auch der Manuel schon so schön gesagt, frei nach Thomas Ried, Cyberwar will not take place. Krieg findet auf dem Schlachtfeld statt und nicht im Internet. Auch wenn das Internet als die fünfte Ebene sozusagen ja anerkannt wurde, schon vor längerer Zeit.
Also Cyber- und Informationsraum, ja.
Genau. Genau. Neben Luft, Wasser, Boden und was war die vierte?
Weltraum.
Weltraum, oder? Genau. Luft, ja. Wasser, Boden, Weltraum. Schöne Grüße an der Stelle an den Star Wars, an das Star Wars-Projekt. Da hat sich ja damals der Bush Senior dran, glaube ich, ziemlich verausgabt und Reagan. Das war ja schon auch immer so ein Schreckgespenst, was da uns immer vorgehalten worden ist, so zum Thema, wir stationieren jetzt Raketen im Weltall. Nein, wir stationieren keine Raketen im Internet, aber das Internet kann natürlich eben durch solche Ausfälle, die dann auch möglicherweise produziert sind oder provoziert werden, eben wie dieser AWS-Ausfall oder Ausfälle größerer Services, kann das natürlich schon dazu führen, dass die Infrastruktur Dienste nicht mehr genutzt werden können, dass Leute keine Informationen mehr bekommen können. Insofern ist das schon ein Risiko, aber es ist kein Cyberwar an der Stelle, sondern es geht um Geopolitik. Wir haben es gerade schon gesagt, wenn jetzt jemand entscheidet, ein blonder, orangefarbener Mann, dass Europa jetzt keinen Zugriff mehr auf ChatGPT hat, dann wird es auf jeden Fall wehtun in vielen Bereichen. Außer man hat sich halt vorher mit Lösungen beschäftigt, indem man es zum Beispiel selbst hostet oder halt vielleicht mehr solche Dinge wie Mistral und Co. benutzt hat, die ja aus Europa kommen. Aber ja, ist natürlich schon ein heißes Thema und ein heißes Eisen. Und ich sag gerade bei den vielen Auditierungen, die wir so machen, Notfallpläne sind halt wichtig. Und wenn ich heute mein gesamtes Schicksal und das gesamte Auskommen meines Unternehmens eben an eine US-Cloud gebunden habe, muss ich mir halt Gedanken darüber machen, was tue ich, wenn es jetzt nicht mehr zur Verfügung steht? Wie kann ich das Ganze halt mitigieren? Wie kann ich noch arbeiten? Und da ist eigentlich der Hauptpunkt, wo man sich heute mit auseinandersetzen muss. Gerade jetzt wieder Microsoft 365, sind wir mal ehrlich, für die 20 Euro, die eine Business Premium-Lizenz kostet, kann man sich das kaum selber bauen. Was man da alles aus einer Hand kriegt, immer mit dem gleichen Data Lake. Das ist ja das Schöne daran. Wenn ich jetzt eine Datei in Word erstelle und die liegt in OneDrive, habe ich die auch in Teams sofort zur Verfügung und kann sie sofort teilen. Und das ist halt schon cool. Es ist kein von links nach rechts verschieben und wir merken, wo liegt das Zeug, sondern dieses System weiß ja, was es gibt. Und das hat alles natürlich seinen Charme, vor allem zu dem Preis. Also 20 Euro für diesen Stack an Technologie, das ist schon ein gutes Argument.
Das ist immer die einzelne Summe, die wird ja auch in der Werbebroschüre immer herangezogen. Aber ich meine, wir haben das jetzt, es hat ja auch schon verschiedene Anfragen parlamentarischer Art gegeben, wie es jetzt eigentlich um die Kosten bestellt ist. Sogar alljährlich gibt es Anfragen, was eben die Cloud- und Lizenzkosten insbesondere von Microsoft angeht. Und wenn wir dann mal sehen, wie sich diese wenigen Euro auf einmal summieren, da sind wir dann am Ende bei Millionen, so einen zigfachen Millionensummen angelangt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn ich erstmal eben nicht nur eine Arbeitsplatz in die Cloud reingestellt habe, sondern tausende Arbeitsplätze in die Cloud reinstelle, ist es natürlich auch umso schwieriger, aus dieser Cloud am Ende wieder rauszukommen. Und das führt auch dazu, und da habe ich eben auch mit Verantwortlichen der Länder im Bereich IT-Beschaffung teilweise gesprochen, die dann gesagt haben, ja, wir können diese Entscheidung jetzt zum einen sowieso nicht nachvollziehen, aber wir werden eben wirtschaftlich immer weiter unter Druck gesetzt, weil das ist ja wie mit Kfz-Versicherung. So, da komme ich zwar leichter raus wieder, aber wir haben ja eigentlich noch nie, hat jemand wirklich erlebt, dass seine Kfz-Versicherung günstiger geworden ist, wenn er zum Jahresende wieder die neuen Beträge kommen. Sie wird eigentlich immer minimal teurer. Und das ist das, worüber wir reden. Und da wird natürlich auch dieser Login-Effekt ausgenutzt. Also man ist bequem, man will diese Versicherung nicht kündigen, sie läuft irgendwie weiter, es passiert ja auch nichts. Man will sich gar nicht damit befassen. Und das ist dasselbe, was wir eben bei Software, IT-Beschaffungsentscheidungen, Cloud-Beschaffungsentscheidungen sehen. Es läuft einfach alles immer so weiter. Man stellt einfach etwas größere Budgets bereit, aber macht sich damit natürlich auch in gewisser Hinsicht nicht nur technisch erpressbar, sondern natürlich auch wirtschaftlich irgendwo abhängig. Und das ist ja auch gerade das, was da kritisiert wird, dass man eben nicht nur die technische Kontrolle über die eigene IT verliert, sondern mehr und mehr auch die wirtschaftliche Kontrolle und am Ende man gar keine Kontrolle mehr hat. Also weder über seine Finanzen noch über das, was eigentlich technisch genau abläuft. Und das ist die ganz große Gefahr, die sich noch nicht realisiert hat, die schon da ist. Und das ist ja der Punkt. Wir wachen jetzt irgendwie auf und stellen fest, das ist nicht nur ein Albtraum gewesen, sondern wir leben in diesem Albtraum der IT-Abhängigkeit, den wir irgendwie gezielt über Jahrzehnte aufgebaut haben. Aber es ist einfach so, also wenn wir uns auch mal Cloud Computing anschauen, 2010, ja, das weiß ich noch an der Uni, da kam dann auf einmal die Dropbox. Und da haben dann alle gesagt, da gibt's sowas wie Dropbox, ja, also du kannst alle deine Daten irgendwie an einem Ort speichern. Und dann kannst du das auf deinem Computer nutzen, auf deinem stationären Computer, dann kannst du es auf einem Notebook nutzen, mit Smartphone war damals noch nicht so wahnsinnig viel, und du kannst zu Hause und an der Uni arbeiten. Und alle sind in die Dropbox reingegangen, niemand hat es interessiert, wer betreibt den ganzen Kram eigentlich, welche Sicherheitsanforderungen liegt das, wo stehen die Server, das war völlig egal. Und wenn man da jemanden gefragt hätte, der gesagt, ja, funktioniert doch alles und wird schon sicher sein. So, und wir kommen, glaube ich, immer noch so ein bisschen aus dieser Mentalität raus, wird schon sicher sein, funktioniert ja alles. Aber ich glaube, wir haben ja in den letzten 40 Minuten sehr gut dargelegt, dass dieses wird schon sicher sein, funktioniert ja alles, nicht mehr der Maßstab ist, um heutzutage Cybersicherheit und IT-Sicherheit im Zeitalter dieser hybriden Bedrohung, die du ja auch gerade angesprochen hast, also zwischen physisch, Sabotage, Spionage, Desinformation, das sind ja auch viel, viel weitergehende Interessen. Wir haben ja nicht nur Unternehmensinteressen, wir haben auch staatliche Interessen neben den politischen Interessen. Und in diesem Zeitalter ist es, glaube ich, einfach nicht mehr die richtige Art und Weise, um über dieses Thema zu sprechen oder so anzugehen, wie man es noch vor 10 Jahren gemacht hatte.
Ja, man neigt dazu, sehr schnell Vorschusslorbeeren und Vorschussvertrauen irgendwo in ein System reinzusprechen, das man halt nicht analysiert hat. Und auch da wieder, da sind wir vielleicht zu sehr die Nerds für dieses Thema. Ich möchte schon wissen, wo meine Systeme sich hin unterhalten. Und ich mache schon auch Traffic-Analyse. Wenn ich jetzt irgendwas Neues zu Hause oder im Unternehmen einführe, möchte ich schon wissen, mit welchen Services, die wo stationiert sind, redet denn dieses System jetzt. Aber das macht ja Lieschen Müller nicht. Ja, die Leute gehen in den Mediamarkt und kaufen sich halt irgendwie, keine Ahnung, Nuki und Ring und dieses ganze Zeug, was ja auch sehr billig angeboten wird. Ja, wird schon funktionieren, wird schon passen. Schwierige Einstellung, ganz schwierige Einstellung.
Aber in Zukunft wird es ja glücklicherweise auch so sein, dass ein Mediamarkt Pflichten aus dem Cyber Resilience Act erfüllen muss. Und wir haben ja auch solche Initiativen, wie zum Beispiel das IT-Sicherheitskennzeichen vom BSI, das es dann vielleicht auch Verbrauchern ermöglicht zu unterscheiden, ne, ist jetzt ein Produkt eher cybersicher. Das IT-Sicherheitskennzeichen ist natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es keine Zertifizierung oder ähnliches ist. Aber zumindest, es gibt einen Anhaltspunkt dafür, ob sich ein Unternehmen zumindest mal mit Cybersicherheit auseinandersetzt oder nicht. Und es muss einfach einfacher greifbar sein. Wenn ich einen Umkarton habe und auf der Verpackung irgendein Kennzeichen in diesem Sinne draufsteht vom BSI, dann habe ich in jedem Fall ein Entscheidungskriterium, was wir vorher nicht zur Verfügung gestanden hat. Und es ist ja auch nach wie vor so, wonach suchen die Verbraucher im Internet? In erster Linie gibt es das Produkt auch irgendwo billiger. So. Und das ist ja bislang das einzige Kriterium gewesen. Aber wenn solche Kriterien natürlich dann auch noch zusätzlich gut sichtbar herantreten, dann wird es, glaube ich, schon den einen oder anderen geben, der sagt, dann entscheide ich mich eben für dieses Produkt und nicht für ein anderes Produkt in diesen Zeiten.
Ja, glaube ich auch. Wobei, da muss ich sagen, was dieses BSI-Siegel, was ja keines ist, angeht, die Hürden sind natürlich schon hoch. Also gerade bei dieser ganzen BSI-Geschichte, wenn man sich mal damit versucht hat, auseinanderzusetzen, ein IT-Sicherheitsdienstleister auf der BSI-Landkarte zu werden, was da, die fragen dir wirklich ein Loch in den Bauch. Und selbst wenn du schon entsprechend ISO 27001 und 18 und was der Teufel was erfüllst, schickst das rein und sagst, machen wir alles schon, wir haben ISMS und dies und das, dann wird's halt nicht akzeptiert, dann muss da von BSI wieder ein Auditor kommen und so weiter. Also die Einstiegshürde ist relativ hoch und es wird natürlich auch da gerne Marketing mitbetrieben, mit irgendwelchen Siegeln und Zertifikaten. Als das Thema NIS 2 aufkam, habe ich die ersten Beiträge bei LinkedIn gesehen. Nur mit unserem Unternehmen können Sie NIS 2 zertifiziert werden. Nee, du kannst dich nicht NIS 2 zertifizieren. Du kriegst einfach einen Auditkatalog und den musst du erfüllen. Ende. Du kannst nur sagen, wir haben uns mit dem Katalog beschäftigt und passt.
Ja, das ist halt dieser Wildwuchs auch teilweise bei proprietären Zertifikaten. Ich meine, bei der Datenschutzgrundverordnung, die Datenschutzgrundverordnung ziehe ich immer wahnsinnig gerne auch als Beispiel heran, weil wir haben viele der Debatten und Fehler und Umsetzungsherausforderungen, die wir jetzt für Cybersicherheit sehen, weil das kam ja einfach etwas später schon bei der DSGVO gesehen. Da ist es ja genauso gewesen. Also wir hatten keine einheitliche, es gab ja nicht die DSGVO-Zertifizierung lange Jahre lang. Das hat sich ja mittlerweile geändert und nach der DSGVO ist auch es möglich, einen entsprechenden Zertifizierungsmechanismus anzubieten. Das hat aber einfach Jahre gedauert. Man weiß nicht warum. Es gibt ja verschiedene Gründe, die da immer so kolportiert werden. Aber das Problem ist einfach, dass gerade diesen Siegeln teilweise einfach auch eine zu große Bedeutung beigemessen wird. Also zum einen wissen wir nicht, was für Siegel gibt es, wie gut sind die tatsächlich und viele dieser Siegel sind auch nicht besonders gut, wenn man sich auch mal den Prüfkatalog, von dem du eben gesprochen hast, anschaut, die Prüfdichte anschaut. Und zum anderen entsteht auch gerade bei Geschäftsleiterinnen, Geschäftsleitern im Mittelstand schnell der Eindruck, naja, wenn ich jetzt irgendwie mal zertifiziert habe und ein Audit irgendwie drüber gelaufen ist, dann hafte ich ja auch gar nicht mehr, dann habe ich doch alles getan. Aber so ein Siegel ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Jede Zertifizierung ist eine Momentaufnahme und entbindet mich dann ja nicht davon, hinterher zu sagen, ich muss trotzdem mein ISMS weiter fortführen. Das ist ja gerade nicht so. Aber das ist halt das Problem, dass wir halt diesen Markt auch haben. Und gerade NIS 2 hat auch zu viel, viel unseriöser Werbung geführt. Also gerade auch herstellerseitig, dass dann teilweise behauptet wird, man kann mit einzelnen Produkten NIS 2 konform werden. Das ist nicht zutreffend. Weil es geht um Prozessmanagement. Prozessmanagement muss aus dem Unternehmen selbst kommen. Produkte können dabei unterstützen und können ja auch ein Bestandteil der Cybersicherheitsmaßnahmen sein. Aber es gibt nicht irgendwie Plug-and-Play-NIS-2-Konformität. Ja, also ich habe da irgendwas, teilweise hat ja sogar irgendwie Hersteller von USB-Sticks gegeben, die, wo dann oben drin stand, mit unseren USB-Sticks vermeiden sie Bußgelder in Millionenhöhe. Und das ist so ein bisschen dieser Cybersicherheits-Irrsinn, den wir da auch in den letzten Jahren erlebt haben. Ich hoffe, dass sich das jetzt erledigt hat. Also es wurde in den letzten 2 Jahren wahnsinnig viel Werbung mit NIS 2 gemacht. Man weiß jetzt natürlich nicht, was in 2026 passieren wird, jetzt wo wir tatsächlich NIS 2 haben. Aber ich glaube, es wird nicht mehr so intensiv sein, wie es jetzt im Jahr 2023 oder 2024 war.
Also Cybersecurity ist definitiv eine strategische Disziplin und kein IT-Problem. Also da gehört mehr dazu. Du hast es gerade gesagt, ISMS, da gehört Compliance dazu, da gehören ganz viele Themen dazu. Und mit einmal zertifizieren ist es halt einfach nicht getan. Und ich habe letztens selber so ein schönes Beispiel gehabt mit einem Elektrogerät aus China, wohlgemerkt, also bewusst in China bestellt. Und ja, da ist tatsächlich ein Aufkleber drauf, dass da eine Elektroprüfung für das Netzteil stattgefunden hätte. Aber das Netzteil ist trotzdem durchgebrannt und das Kabel war angeschmort. Und dann sage ich auch, naja, Elektroprüfungsaufkleber kann ich mir viele drucken. Das heißt halt noch lange nichts. Und da spielen ja halt auch viele, viele Sachen einfach mit dazu. Wie ist die Steckdose beschaffen und was für eine Leistung kommt da wirklich aus der Steckdose raus? Wie konnte das überhaupt schmelzen? Warum ist die Sicherung nicht geflogen etc.? Also da ist es im Prinzip genauso. Oder was auch immer so ein schönes Beispiel an der Stelle ist, wenn du dein Auto zum TÜV bringst, und hast normalerweise absolut illegale Tuningfelgen auf diesem Auto, mit denen du nicht fahren darfst. So, jetzt gehst du her und extra für den TÜV-Termin schraubst du Winterreifen drauf, die du fahren darfst. Dann kriegst du deine Plakette und fährst wieder. So, und dann halte ich die Polizei morgen an, wenn du deine Tuningfelgen wieder drauf hast, und dann sagst du, hier, ich habe einen Zettel, da hat der TÜV sogar das Auto gestern gesehen und die haben gesagt, das ist alles cool. Und dann könnte die Polizei entscheiden, na, jetzt fahren wir mal zu der TÜV-Stelle und prüfen das. Und dann sagt der Prüfer, ja, die Felgen waren da aber nicht drauf, als ich das Auto gestern gesehen habe. Pech gehabt. Das war's. Stilllegung.
Ja, das ist, glaube ich, einfach dieser Punkt. Cybersicherheit ist was im eigenen Interesse erfolgt. Also was wir jetzt sehen, die Regulierung ist eigentlich nicht der eigentliche Grund für Cybersicherheit, sondern das ist jetzt sowas wie ein NIS-2 gibt oder sowas wie ein Cyber Resilience Act, ist eine Folge davon, dass man einfach in den letzten Jahren zu wenig getan hat. Das heißt, wir sehen es ja irgendwie allenthalben. Ich glaube, gefühlt hatten wir in keinem Jahr wie diesem Jahr so viele Unternehmensinsolvenzen, gerade auch im Mittelstand oder Unternehmen, die gerade auch an den Rand ihrer Existenz getrieben worden sind, ihre Existenzgrundlage infolge eines Cybervorfalls. Und es ist einfach etwas, was Unternehmen im eigenen Interesse umsetzen müssen, aber es wird eben vielfach als regulatorisches, als rechtliches Problem aufgefasst. Und das ist ein ganz großer Fehler, den wir hierzulande erleben. Cybersicherheit ist kein rechtliches Problem, das ist ein faktisches, ein technisches Problem. Und dadurch wird es natürlich zum unternehmensstrategischen Problem. Wenn das Unternehmen nicht mehr funktioniert, dann habe ich definitiv als Geschäftsleitung eine große Herausforderung vor mir. Und da müssen wir uns ein bisschen von lösen, dass die Unternehmen sagen, ich muss das Ganze ja umsetzen, weil jetzt irgendwie NIS 2 da ist. Aber am Ende kontrolliert es das BSI ja sowieso nicht. Wer soll denn irgendwie 30.000 Unternehmen kontrollieren? Deswegen ist es mir letzten Endes egal. Nein, es ist deswegen wichtig, weil du dein eigenes Unternehmen, was du irgendwie über Jahrzehnte aufgebaut hast, davor schützen sollst, dass es eben infolge eines lapidaren, muss man ja sagen, Cybervorfalls, weil viele Cyberangriffe sind nicht deswegen erfolgreich, weil Unternehmen irgendwie über Monate hinweg ausgespäht wurden oder irgendwelche APTs da laufen, sondern weil die Basics fehlen und du willst ja nicht jahrzehntelange Arbeit, gerade bei Familienunternehmen, die da reingesteckt wurde, jetzt ruinieren, nur weil du sagst, Cybergefahren, das interessiert mich nicht, das hat doch gar nichts mit meinem Unternehmenszweck zu tun und wir werden ja sowieso nicht angegriffen. So, das ist ja oftmals das Argument. Und das muss man viel, viel stärker den Leuten auch klar machen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, Gesetze einzuhalten, dass die Gesetze nur die Folge einer unzureichenden digital resilienten Gesamtsituation sind.
Ja, das Thema gezielte Angriffe wird auch irgendwie immer noch falsch verstanden. Also es ist wahrscheinlicher, dass du dir einfach aufgrund von irgendeinem uralt Softwarestand halt was einfängst oder Opfer wirst, also im Prinzip wie so ein Drive-by-Shooting, als dass du jetzt irgendwo von einem Konkurrenten absichtlich irgendwie ausgeschaltet wirst oder so. Das ist das, was ich halt immer wieder auch erklären muss, weil in den Köpfen der Entscheider immer noch das oft so ist, so wie man das so aus Hackerfilmen kennt, dann setzen die sich hin und dann schnappen die sich da ihr Laptop und dann geht's aber richtig los und dann wird dann nach Lücken gesucht. Ich glaube, dass das mittlerweile wirklich nicht der wirkliche Fall ist. Also wenn, dann wird's wahrscheinlich eher das eigene Personal sein, mit dem man sich beschäftigen sollte, mit dem Thema Insiderrisiko. Und weil das, da ist wesentlich mehr Schadenspotenzial drin und eben nicht der böse Hacker, der sich jetzt hinsetzt und versucht, das Unternehmen XY in Kempten auszuschalten, aus irgendeinem Grund. Und ja, leider sehr viel Hollywood-Gedanken, die da immer noch eine Rolle spielen in diesen ganzen Entscheidungen. Und ja, es geht am Ende des Tages um Verantwortung, es geht um Geld, es geht auch um das Einkommen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist auch das, was ich immer wieder am Ende so Abschluss-Fazitgesprächen mit unseren Kunden sage. Kümmert euch bitte darum. Das ist eure Verantwortung, liebe Inhaber und Geschäftsführer, dass die Leute auch nächsten Monat noch ihre Miete bezahlen können. Es kann nicht sein, dass eine Verschleppung von Investitionen für irgendein technologisches Thema, sei es jetzt Cybersecurity oder was anderes, eben dieses Risiko immer größer wird. Und je mehr länger man es verschleppt, umso schlimmer wird es, weil am Ende wird es halt immer noch teurer. Und es tut immer noch mehr weh, dann das vernünftig einmal neu zu aufzubauen. Es kostet aber wesentlich mehr Geld und Energie, wenn man wirklich das so weit kommen lässt, dass es am Ende dann einen Ransomware-Vorfall gibt und das gesamte Unternehmen steht, ich dann die Folgekosten zu tragen habe, gerade Leute, die halt Forensik können oder die halt wieder Anlauf beherrschen vernünftig, das kostet Geld. Dann habe ich vielleicht noch ein Lösegeld, was ich bezahlen möchte oder muss. Und dann kommen die Konventionalstrafen von meinen Kunden. Dann kommt vielleicht noch eine Strafe vom Bundesdatenschutz, Landesdatenschutzbeauftragten. Das kostet viel mehr. Und das tut nachhaltig weh. Und der Ruf ist dann halt kaputt. Und ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Das passt an der Stelle dann ganz gut.
Genau. Ich wollte gerade sagen, ist bei Cybersicherheit gerade nicht so, ne?
Ja. Ja. Ja, und das ist halt eine Situation oder auch eine Sache, die muss man den Leuten immer wieder predigen und einfach vermitteln, weil das halt einfach zu weit weg ist. Und deswegen meinte ich ja vorhin, es passiert zu wenig. Es passiert einfach immer noch zu wenig. Und wir haben einen Vorfall gehabt oder eine Kundenanfrage, die war dann, ja, wir müssen jetzt mal über dieses Thema sprechen. Sage ich, ah, okay, weiß ich, haben wir schon länger gesagt, aber warum jetzt auf einmal? Ja, Unternehmen XY, was bei uns so drei Häuser weiter in der gleichen Straße ist, wurde jetzt auch Opfer. Da sage ich, ja, aber das ist kein Geolokationsproblem. Also die sind jetzt nicht rumgefahren, haben dann gesehen, ach guck mal, hier in der Straße, da ist Firma dies und Firma das und die greifen wir jetzt an und daneben ist noch eine andere, die schnappen wir uns als nächstes. Also so ist es halt nicht zu sehen. Mir ging es damals bei Corona so, als das losging, damals war es noch in China, habe ich mir gedacht, ja, ist ein Problem in China. Als dann die ersten Fälle in Deutschland kamen, habe ich dann schon gedacht, okay, das scheint doch jetzt ein ernstes Thema zu sein. Und als dann die ersten Vorfälle hier in unserer Region aufkamen, das war dann so, okay, die Einschläge kommen jetzt näher, jetzt ist es wirklich ein echtes, ernstzunehmendes Problem. Und ja, es war vorher auch ein Problem. Wäre ich nach China geflogen in dem Moment oder ich hätte die Entscheidung treffen müssen, fliege ich dahin oder nicht, wäre ich nicht hingeflogen. Weil da geht's ja gerade rund, so. Und mit IT ist es im Grunde genommen das Gleiche. Man weiß, dass man eigentlich schon eine riesige Bringschuld hat, aber das Aussitzen wird nicht gut funktionieren. Was wäre denn dein Rat an junge Leute, die sich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen wollen?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Warte. Also wenn man natürlich sagt, was ich vielfach zurzeit auch sehe, dass mich junge Menschen, also auch Menschen mitten im Studium fragen, wie kann ich in dieser Branche Fuß fassen? Und ich sag den Leuten, ja klar, du kannst ja Cybersecurity studieren. Das ist ganz wichtig, dass es solche Studiengänge auch gibt. Aber was eben in den Betrieben fehlt, ist Praxis. Und was wir eben immer noch erleben, ist, dass viele Hochschulen und viele Universitäten gerade diese Praxis, die so wichtig ist im Bereich Cybersecurity, überhaupt nicht im geringsten vermitteln. Es geht um theoretische Fertigkeiten, theoretische Kenntnisse. Und da sage ich den Leuten lieber, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, der Cybersicherheit auf Fuß fassen willst, dann kommt es am Ende jetzt nicht zwingend auf ein Zertifikat mehr oder ein Zertifikat weniger oder noch mehr studiert, noch weniger studiert an, sondern es kommt darauf an, dass du an der richtigen Stelle die Praxiserfahrung sammelst. Und das ist etwas, was man, glaube ich, noch stärker an die jungen Menschen einfach kommunizieren muss. Und gerade Cybersecurity-Experten werden händeringend gesucht an allen Ecken und Kanten, also sowohl behördlich wie auch im Unternehmen. Und meine Empfehlung ist da, einfach mal anzufangen. Ja, also man kann mit vielen verschiedenen Studiengängen in das Thema Cybersecurity Risikomanagement einsteigen. Dafür braucht man auch nicht zwingend irgendwie eine Informatik-Ausbildung haben oder Fachinformatik oder Systemintegrator oder ähnliches sein. Es ist eben auch der Quereinstieg möglich. Und der Quereinstieg wird von vielen Unternehmen auch gefördert. Und wenn man sich das Themas annehmen will, einfach mutig sein, an Unternehmen herantreten, eben sich weiterbilden, die Möglichkeit zum Quereinstieg suchen. Und wenn man dann eben auch ambitioniert ist, dann wird es einem auch da gelingen, sehr, sehr gut in dieser Branche Fuß fassen zu können. Das ist eigentlich das, was ich jedem jungen Menschen in dem Bereich empfehlen kann.
Danke dafür, das denke ich genauso. Also gesucht wird das ja zuhauf, also wenn man da mal nach freien Jobangeboten sucht, das ist schon Wahnsinn. Ich sehe das immer nur so ein bisschen als Problem, dass das noch nicht erkannt wird, dass das halt auch bezahlt werden möchte. Also gerade jetzt öffentlicher Dienst hatte ich letztens mal nachgefragt, wo das denn in der Tabelle dann sich befindet. Und dann hieß es ja, das ist E12. Und dann denke ich mir auch, na, viel Glück auf der Suche nach dem, was ihr da alles wollt. Weil für E12 steht wahrscheinlich keiner auf. Oder vielleicht jemand, der jünger ist und halt noch wachsen möchte. Aber Leute, die da Erfahrung mitbringen, kriegt man halt wahrscheinlich für diesen Betrag eher weniger. Dann wüsste ich gerne noch, wie kann man denn dich und deine Arbeit am besten verfolgen? Ja, du hattest das CII schon gesagt, also Cyber Intelligence Institute. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und LinkedIn, dein LinkedIn-Profil packe ich natürlich auch in die Shownotes. Gibt es sonst noch irgendeine Quelle, wo man dich am besten verfolgen kann?
Also tatsächlich gibt es sogar bald eine ganz neue Quelle. Also wir sind dabei, eine eigene App zu erarbeiten vom Cyber Intelligence Institute. Und da werden wir auch alle cybersicherheitsrelevanten Informationen, die sonst über unsere Kanäle laufen, gut aufbereitet anbieten. Die ist kostenlos. Das ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber auch da wird es künftig eben einen neuen Kanal geben. Und der Gedanke war einfach auch zu sagen, wo wir über proprietäre Netzwerke sprechen, eben auch ein Informationsangebot zu schaffen, was sich nicht auf Social Media bewegt, was eben auch in Hand US-amerikanischer Konzerne ist. Das werde ich aber dann auf jeden Fall auch noch kommunizieren. Das werden wir als Institut kommunizieren und damit gibt es eine weitere Möglichkeit mehr, uns zu folgen und unsere Arbeit da auch zu sehen. Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, schreibe ich auch in die Shownotes rein. Guckt euch einfach da mal, bleibt an dem Cyber Intelligence Institute dran. Und der Dennis wird es dann wahrscheinlich auch auf LinkedIn oder so verkünden. Wenn es dann soweit ist, gehe ich einfach davon aus.
Genau so ist es.
Genau. Bleibt da einfach mal dran und guckt euch das an. Wie gesagt, wie immer, alles unten in den Shownotes. Und an der Stelle, Dennis, vielen Dank für deine Zeit heute und vor allem für die Klarheit von dir zwischen Gesetz, Technik und Realität. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder auf irgendeiner der Konferenzen dieser Welt irgendwann wieder.
Ja, danke Alex für die Einladung heute und auf jeden Fall auch für das ganz tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Jo, dann bis bald und euch Zuhörenden noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Entweder einen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, ihr kennt das. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da. Ihr könnt auf jedem Podcatcher, den es so gibt, kommentieren. Ihr könnt auch Bewertungen abgeben, irgendwelche Sternchen oder Bananen oder keine Ahnung, Bockwürste, was auch immer in eurer App da so zur Verfügung steht. Gerne eine Bewertung da lassen. Empfehlt uns vor allem auch weiter. Davon lebt auch der Podcast. Einfach durch Weiterempfehlung. Mund-zu-Mund-Übertragung hilft immer an der Stelle. Und ihr könnt natürlich auch mir eine Sprachnachricht da lassen. Findet ihr auch den Link unten in den Shownotes mit Speakpipe, ein unsouveräner US-Dienst. Aber die Daten werden gelöscht, sobald ich die Sprachnachricht angehört habe. Und dann nehme ich das gerne auch mal als Kritik oder Kommentar in einer der nächsten Folgen hier auf. Ja, und natürlich noch ein ganz wichtiger Hinweis. Vergesst nicht, dem Podcast zu folgen. Wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube gehört habt, aktiviert bitte die Glocke. Ich muss das leider an der Stelle immer wieder sagen, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge von Bluescreen hier an dieser Stelle wiederhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.